Woher bringt das überhaupt irgendwas? Warum macht man das eigentlich? Und das heißt in der Predigtreihe beim 1. Thessalonicher Brief. Und da war letztens auch schon die Frage, wozu ist Gemeinde überhaupt da? Und die Antwort war, Gemeinde muss missionsfokussiert sein. Es muss nach draußen gehen. Und wir haben da drei Säulen angeschaut: geistliches Leben, geistliche Kraft und geistliche Leitung. Gemeinde muss missionsfokussiert sein. Und umsonst ist der Missionsbefehl in allen vier Evangelien drinnen, plus in der Apostelgeschichte. Also in allen fünf Geschichtsbüchern vom Neuen Testament ist der Missionsbefehl drinnen. Geht hin und macht zu Jüngern. Ist nicht umsonst so. Also wozu Gemeinde? Um Mission zu machen, um Werbung für Jesus zu machen. Heute wollen wir uns damit auseinandersetzen, wie macht man das, beziehungsweise wie macht man es nicht, oder soll man es nicht machen. Und dazu haben wir dann doch immer wieder so kritische Fragen an uns selbst, als Gemeinde und auch als Einzelpersonen, um uns einfach ein bisschen unter die Lupe nehmen, analysieren, wie lebe ich mein Leben als Christ. Und jetzt haben wir im zweiten Kapitel vom 1. Thessalonicher Brief. Und da startet Paulus gleich einmal mit der Ermutigung, es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst. Und er schreibt da, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Aufenthalt bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit, Mut, Kraft in unserem Gott, durch das Evangelium Gottes zu verkünden, unter viel Kampf und Widerstand. Gottes Wort ist niemals umsonst, es wirkt. Und im Jesaja Kapitel 55, da steht, genauso ist mein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Nicht immer unbedingt einfach, nicht easy cheesy, nicht ohne Probleme, ohne Widerstand. Paulus weiß, wovon er da redet. Er ist aus Philippi vertrieben worden, er ist aus Thessalonicher vertrieben worden, er hat immer wieder Probleme gehabt, immer wieder Anfeindung, misshandelt worden, gesteinigt worden und so weiter. Und auch wir haben immer wieder Rückschläge. Sachen, die wir wegschrecken müssen, wenn Leute wegziehen, wenn die Gemeinde wieder zum Schrumpfen anfängt, statt zum Wachsen. Oft haben wir mutlos, sehen keinen Sinn, haben keine Lust, keine Freude an der Gemeindearbeit. Aber es gibt auch immer wieder andere Momente, wo man wieder neue Freude kriegt, neuen Mut und wieder mit neuer Energie in die Reich Gottes Arbeit rangeht. Und diese Quelle der Freude ist eben nicht der Erfolg, wenn man sich die Gemeinde boxt und es funktioniert ist und das ist super, das ist nicht die Quelle der Freude, sondern Gott selbst. Wie Paulus das schreibt, wir haben Freudigkeit, Mut und Kraft in unserem Gott. Nicht im Erfolg, sondern in Gott. Es gibt neue Schwung, neue Energie, man entwickelt neue Ziele, neue Perspektiven für die Zukunft. Und das kann man suchen, das kann man erbeten, aber man kann es nicht erzwingen, weil es von Gott kommt. Ein Geschenk, das man erbeten kann. Und da fragen wir, was hindert oft diese Freude? Was zieht uns oft nach unten? Auf der anderen Seite, was könnte uns nach oben ziehen? Es gibt ja den Spruch, oben zieht nach oben. Und wenn man wieder mal in Gott von neuen Mut, bei Freude gewonnen hat, dann kann man eben wieder von neuem starten, wirklich rauszugehen und von Jesus zu erzählen. Und darauf geht es Paulus ein, und da sagt er zuerst einmal, wie wir das nicht machen sollen, wie Gemeindearbeit nicht funktionieren soll, wie man nicht von Jesus erzählen soll. Und das ist ein. Denn unsere werdende Verkündigung entspringt nicht dem Irrtum oder der Verführung, noch unlauter fragwürdigen Absichten. Noch geschieht sie in mäßigem Betrug, mit Hilfe von Quellen oder Lockmitteln, sondern so, wie wir von Gott für taugend gefunden wurden, und dem Evangelium getraut zu werden, so reden wir auch. Nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, weil wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Während der Verkündigung, das übersetzt das Wort im Griechischen ist Paraklesis, da geht es wirklich darum, dass man das Wort Gottes verkündigt und während verkündigt, also dass man Werbung für das Evangelium, Werbung für Jesus macht. Und dabei soll man mit offenen Karten spielen. Aber auch wenn man einmal im Taufkurs fährt oder dann im Fruchtbringerkurs, wenn man das Leben so als Auto ansieht, dann haben wir immer gesagt, dass wir Jesus halt auf der Beifahrerseite sitzen, so als Notnagel, dann im Dreieck, wenn irgendwas passiert, sondern wenn er im Auto mitfährt, dann soll er sein Quadrat haben. Er soll so etwas im Leben bauen geht. Und Errettung, Nachfolge kostet uns nichts. Das ist reine Gnade. Es kostet nichts, außer mein altes Leben. Ich muss mein altes Leben aufgeben, damit ich das neue Leben von Jesus bekommen kann. Und wir müssen aufpassen, dass gerade in der Evangelisation, dass wir da kein Mogelpacken verkaufen. Kein Wohlstandsevangelium. Und das machen wir immer wieder in den Kursen. Es geht nicht um Bekehrungen, dass man so durchsehen kann, wie viele Leute haben sich heuer bekehrt. Es geht auch nicht um eine Entscheidung für Jesus, die man jetzt momentan trifft. Und es geht auch nicht um die Taufe. Dass man dann am Ende des Jahres schaut, wie viele Leute haben sich heuer getauft. In dem Missionsbefehl steht dran, geht hin und macht zu Jüngern. Es geht um Nachfolge, es geht darum, dass Menschen wirklich ihr Leben mit Jesus und für Jesus leben. Und dort sieht es damals noch einiges offen auf, die schief laufen können, oder wie man es nicht machen sollte, wenn man anderen von Jesus erzählt. Das erste ist Irrtum oder Verführung, wo man haltlose Versprechen macht, ja, wenn du mit Jesus lebst, dann wirst du nie wieder krank sein. Wenn du krank bist, dann betest und wirst geheilt. Du wirst nie wieder Geldsorgen haben, weil der Vater im Himmel wird seine Türen öffnen und er wird dir alles geben, was du brauchst und möchtest. Aber es überall regnet, über dir wird die Sonne scheinen. Das ist nicht so. Und wir wollen nicht verführerisch reden und so Leute für Jesus gewinnen. Wir wollen auch keine unlauteren oder fragwürdigen Absichten haben. Warum erzählen wir anderen von Jesus? Mit einem Pluspunkten sammeln im Himmel? Oder als Pflichtbewusstsein, weil es ja ein Missionsbefehl ist, also müssen wir das ja fast machen? Oder um die Gemeinde zu füllen, weil es irgendwie besser ausschaut? Oder weil wir Mitarbeiter brauchen und die Finanzen aufbessern wollen? Warum erzählen wir von Jesus? Oder ist es wirklich Liebe zum Nächsten, weil der sonst in der Hölle verrottet, wenn er ohne Jesus lebt? Also, was sind unsere Absichten? Wir wollen auch keinen mächtigen Betrug mit Hilfe von Ködern oder Lockmitteln oder so. Aber es gibt ja den Spruch, der Zweck heiligt die Mittel. Das ist der Erfolg, der Zweck ist Ziel. Wie man es dorthin kommt, ist nicht so wichtig. Und da keine Notlüge da und dort. Hauptsache das Ergebnis zählt, das Ergebnis passt dann. Und da kann man auch schon mal irgendwelche unguten Bibelstellen vielleicht weglassen, muss man nicht unbedingt erwähnen. Na, das wollen wir nicht. Wir wollen das Evangelium wirklich der ganzen Bibel anschauen und eben nicht irgendwie betrügerisch Leute vom Evangelium lachen. Und wir wollen auch nicht Menschen gefallen. Wollen wir das wirklich nicht? Eigentlich schon, oder? Wenn man den Gottesdienst durchdenkt, das soll ja ansprechend sein, wo wir das Publikum ansprechen. Es soll gesellschaftsrelevant sein, es soll auf Besucher ausgerichtet sein, man will die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen, man will ein attraktives Programm machen, gute Musik und so weiter. Die Gefahr dabei ist, dass das irgendwie zu einer Show wird. Wir wollen auch Menschen gefallen, aber letztendlich müssen wir Gott mehr gehorchen als Menschen. Und das ist immer wieder eine Gratwanderung. Menschen lieben und Gott lieben und das Evangelium ernst nehmen. Im 1. Korintherbrief im 9. Kapitel schreibt Paulus, Denn obwohl ich frei bin von allen, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Den Juden bin ich ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich gewinne, die ohne Gesetz sind. In Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Dies aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Also allen alles werden, um einige zu retten. Das klingt sehr gut. Und das ist sehr gut. Und wir müssen uns immer wieder anpassen. An die Gesellschaft, an Umstände, an die Menschen. Es gibt ganz unterschiedliche Formen, Gestaltungsmöglichkeiten, verschiedene Menschen, verschiedene Geschmäcker, verschiedene Hintergründe und Bedürfnisse. Aber es gibt nur ein und dasselbe Evangelium. Und das ist nicht abänderbar, nicht diskutierbar. Also einerseits, natürlich wollen wir Menschen gefallen, wir wollen ja Werbung machen für Jesus, aber wir müssen Gott mehr gehorchen und deshalb nicht irgendwas abfälschen, nur um Menschen zu gefallen. Wir wollen auch keine Schmeichelworte, natürlich besonders gute Rhetorik oder so. Was macht einen guten Prediger aus? Gute Rhetorik, Gestik, Mimik, Witz, Charme, Ausstrahlung. Sicher alles wichtig. Aber was sicher noch wichtiger ist, ist Worttreue, die Fähigkeit, wirklich theologisch denken zu können und Gottes Wort und seinen Willen praktisch auszulegen und zu erklären. Also quasi vom Herzen Gottes durch das Herz vom Prediger zu den Herzen der Zuhörer. Und das nicht nur von der Kanzel, sondern immer, wenn wir irgendwo unterwegs sind und mit Leuten im Gespräch sind. Und da wollen wir eben auf irgendwelche Schmeichelworte verzichten oder einfach nur durch die Wortwahl überzeugen. Letztendlich überzeugt und überführt der Heilige Geist und nicht unsere Worte. Wir wollen auch nicht Habsucht oder finanziellen Gewinn. Wir wollen so den Menschen gewinnen, damit die Kasse füllt. Bei Mittelalter ist das der Fall. In der Scientology-Sekte, da geht es sehr stark darum. Und wenn man die Mitglieder dort anschaut, die sind eigentlich alles gehobene Klasse. Von der Bildung her, vom Einkommen her, und genauso wie die Leute suchen es auch. Die Creme de la Creme. Arme Leute, die nichts zu geben haben, sind doch nicht willkommen. In der christlichen Gemeinde ist jeder willkommen. Und trotzdem, immer wenn es um Geld und Macht geht, muss man sehr, sehr aufpassen. Und Paulus sagt dann, es ist ohne Habsucht und ohne finanziellen Gewinn. Und wir suchen nicht die Ehre von Menschen, das Diplomatie oder dass man da und dort hat und irgendwelche Kompromisse eingehen muss. Man will niemanden auf die Füße treten, man will freundlich sein und eine gewisse Höflichkeit haben. Es kann dann auch sein, dass man ein bisschen eine falsche Freundlichkeit oder eine unangebrachte Höflichkeit mitbringt. Wir wollen trotzdem immer wieder die Wahrheit sagen, aber die Wahrheit in Liebe reden. Paulus hat dann doch eine ganze Liste von so Gefahren, wie man Gemeindearbeit, Weitergabe vom Evangelium falsch machen kann. Und um erfolgreiche Gemeindearbeit zu leisten, übernimmt man vielleicht immer wieder so menschliche Strategien und Sachen, wie man das macht. Auch nicht, dass das immer unbedingt schlecht ist. Man kann auch viel lernen über Struktur und Strategien, wie man Gemeindearbeit macht. Aber man muss aufpassen, weil Gemeinde keine Firma ist. Die Gemeinde ist keine Firma und ist auch jetzt aufgebaut. Und das Evangelium ist keine Ware, die wir möglichst profitabel an den Mann bringen wollen. Aber wir wollen das Evangelium einladen und werden weitergeben. Und ab Vers 7 sagt jetzt Paulus, wie man das wirklich macht. Sondern wir waren liebevoll und behutsam in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser ganzes Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Erinnert euch, Herr Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemanden von euch zur Last zu fallen, und verkündeten auch dabei das Evangelium Gottes. Ihr selbst seid Zeugen und auch Gott, wie heilig, gerecht und untadelig wir bei euch waren, den Gläubigen gewesen sind. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder, und euch ernstlich bezeugt und erinnert haben, dass ihr so wandeln und leben sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Also es geht um eine lernende Verkündigung des Wortes Gottes. Und das soll liebevoll und behutsam passieren. Wir wollen die Wahrheit sagen, aber nicht mit dem Hammer, sondern mit Liebe. Das ist immer wieder die Frage, wann ist der Zeitpunkt zu reden, wann ist vielleicht auch der Zeitpunkt zu schweigen, nichts zu sagen. Wir kennen das alle, dass sehr schnell einmal das falsche Wort zur falschen Zeit kommt und dass es zu Verletzungen kommt. Da müssen wir aufpassen, dass man jemanden anderen irgendwo am falschen Fuß erwischt und dann ganz verwundert ist, warum man so überreagiert. Und wir kennen das von uns selbst, dass wir auf einmal hochgehen und uns beleidigt fühlen, obwohl der andere vielleicht gar nichts Besseres sagen wollte. Missverständnisse. Das Bild, das Paulus noch erwähnt, ist die stillende Mutter, wie Fell mit ihrem Kind umgeht. Und das Bild der Hände mit ihren Küchen. Das sind gute Bilder, um zu zeigen, dass man wirklich behutsam und vorsichtig mit anderen Menschen umgehen muss. Mit einem rohen Ei oft. Und das gelingt nicht immer. Immer wieder kommt es zu Verletzungen, wir werden selbst verletzt, wir verletzen andere. Und deshalb ist Vergebung auch immer wieder so wichtig. Vergebung, das ist letztendlich auch das, worum es im Evangelium geht, worum es am Kreuz geht. Jesus ist gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden und er herrscht jetzt, damit wir Vergebung bekommen können und damit wir Vergebung weitergeben können. Paulus sagt, er hat nicht nur das Evangelium gebracht, sondern sein ganzes Leben. Wir wollen auch nicht nur das Evangelium predigen, sondern leben. Unser Leben geben. Nur Gott, durch das Evangelium Menschen anspricht, da entsteht so eine Art Verwandtschaftsverhältnis. Also da wird ja Individualität und persönliche Freiheit sehr groß geschrieben und ist mir persönlich auch wichtig. Man kann es aber auch wie vieles andere übertreiben. Früher hat man Häuser gebaut, riesengroße Häuser, nur drei Generationen so einen Platz gehabt haben. Und die letzten sind so ein Haus und heutzutage will man das aber nicht mehr. Jeder will sein eigenes kleines Nest haben. Man will nicht ständig bei den Eltern oder bei den Großeltern bisschen. Jeder will sein eigenes Leben leben und ein bisschen Abgrenzung haben von den anderen. Und das ist in gewisser Weise auch gut so. Aber als Christen, als Einzelmenschen oder als Familien sind wir eingebunden in eine große Familie, die Gemeinde. Und als Gemeinden sind wir, wie wir schon gehört haben, eingebunden in ein noch größeres Netzwerk. In dem BEG und in die Freikirchen und in die Gruppe aller Christen weltweit. Wir sind nicht einsam und allein. Wir sollen es auch nicht sein. Oft wären wir es vielleicht gern. Das ist einfach alles. Kann man nicht streiten, wenn man gar nicht ist. Die erste Gemeinde, was die wirklich ausgezeichnet hat, war, dass sie ein Herz und eine Seele waren. Die schauen bis heute aus. Lade ich mir Kapfenberg anschaut, wie viele Mini-Gemeinden gibt es denn da? Warum? Weil wir alle ein Herz und eine Seele sind? Wohl kaum. Paulus hat sein ganzes Leben mit den anderen geteilt. Und das soll wir auch tun. Fällt euch immer so leicht. Wir sollen auch niemandem zur Last fallen. Paulus war Festmacher, er hat selbst seinen Lebensunterhalt gesagt. Er wollte niemanden auf der Tasche liegen. Heißt nicht nett, dass man keinen Mitarbeiter anstellen soll oder dass man als Gemeinde keinen Pastor haben soll, den man bezahlt dafür. Das ist wieder ein ganz anderes Kapitel und da gibt es auch genügend Bibelstellen, die das befürworten und gutheißen. Und wir kommen auch immer wieder drauf, dass es für unsere Gemeinde wirklich, wirklich notwendig wäre, dass man jemanden von der Zeit, Energie und Gaben in der Form einbringen kann. was wir nicht tun, die Zeit. Aber was die Gemeinde nicht braucht, sind Schmarotzer, Blutsauger, die immer nur nehmen, nichts geben und so die Gemeindeenergie und die Lebensenergie eigentlich aussaugt. Also es hat irgendwie niemanden zur Last fallen. Wir müssen auch schauen, dass wir einander nicht zur Last fallen. Seelsorge ist was Wunderbares, wo man sich gegenseitig aufbaut, aufrichtet, gegenseitig hilft, Mut zuspricht. Aber wenn man es falsch versteht, ist dann einer, der gibt und einer, der immer noch nimmt. Das muss eine Wechselwirkung sein. Man soll hochziehen, aber man muss sich nicht der anderen immer wieder nach runter ziehen lassen. Das kann auch passieren. Wir wollen niemanden zur Last fallen. Wir wollen heilig, gerecht und untadelig sein. Das ist eine sehr hohe Rate, wenn es um unseren Lebensraum geht. Und wir wissen, dass wir das nicht immer so sagen. Dass keiner von uns ohne Sünde ist, dass keiner von uns perfekt ist, keiner ist unfehlbar. Auf der anderen Seite soll man das dann auch nicht so zur Ausrede nehmen, weil ich bin halt so, ich kann nichts anderes. Sondern Jesus ist unser Vorbild, er ist unser Meister und unser Herr. Und wir wollen ihm ähnlicher werden. Wollen wir das wirklich? Paulus hat ermahnt, ermutigt, bezeugt und erinnert. Diese währende Verkündigung, Paragesis, beinhaltet in beides. Mahnung und Ermutigung. Tadel und Trost. Zurechtweisung und Seelsorge. Zuckerbrot und Peitsche. Die ganze Bibel ist eigentlich eine Aufforderung, eine Ermahnung und Ermutigung. Wozu? Um den Weg des Evangeliums zu gehen. Das Leben mit Jesus zu leben. Und das Ziel ist Buße, Wachstum, dass man wieder aufsteht, dass man wieder den richtigen Weg findet, wenn man am falschen Weg ist, dass man weitergeht. Und in dem Sinn ist Ermahnung und Ermutigung im Prinzip dasselbe. Also dasselbe Ziel, dass man ja aufgerichtet wird, dass man aufrichtig Jesus nachfolgt. Und immer wieder kehrt in unserem neuen Leben so beschämt gerne ein. Und wir wissen, bergab geht es immer schneller als bergauf. Bergauf ist mühsam. Bergab, das geht von selbst. Und deshalb braucht man immer wieder Ermahnung und Ermutigung. Dass wir erinnert werden, dass wir auffordert werden, dass wir aufprüfen werden, ob unser Glauben an sich den Allerwertesten auch jetzt. Es geht weiter. Und das werden wir machen, wie ein Vater seine Kinder erzieht. Und in der Erziehung gibt es nicht immer nur steife Einheiten und du lieb und brav und wir haben dich alle lieb. Es ist oft auch Schimpfen notwendig. Und in der Hundeerziehung heutzutage so sehr viel von der positiven Verstärkung redet. Wenn der Hund was brav macht, dann sagt er nicht, wenn du bist brav. Aber der Hund muss auch lernen, was Nein und Aus und Füll hast. Und das geht nicht mit Lexer, sondern muss man dann auch bestrafen. Sonst weiß der Hund nicht, dass er was falsch gemacht hat. Paulus ermahnt, er ermutigt, er bezeugt und er erinnert immer wieder. Wir machen immer wieder vergessen. Und immer wieder runterrollen und dann müssen wir wieder aufzogen werden. Ob wir so vielleicht dann aufgetreten. Und wir sollen würdig wandeln, leben. Und genau dazu berufen sein. Jemand hat einmal gesagt, Leben zu retten ist verhältnismäßig leicht. Es ist nicht annähernd so schwer, wie die Aufgabe, diese Geretteten dann zu Heiligen, zu Gottes Scheitern und Rettern zu machen. Die Freude an der Rettung wird immer wieder mal so matt, ein bisschen inhaltslos, das Leben wird bequem, man lebt so dahin. Aber wir haben eine Berufung. Wir sind berufen zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit. Die Rettung, die Gotteskindschaft ist ein Geschenk, aber der Wandel des Lebens dann als Christ passiert dann einfach so im Schlaf, automatisch, dass wir zurückkommen, das vergeht dann einfach über mich, sondern es hat auch was mit Einsatz und Aufgabe und Opferbereitschaft zu tun. Vor einiger Zeit war mal so ein Slogan, wir sind gerettet, um zu retten. Wir sind gerettet, um zu retten. Nicht gerettet, um gerettet zu sein, sondern wir sind gerettet, um andere zu retten. Aber mit einem Bild gesagt, das Ziel von einem Apfelbaum ist nicht ein Apfel, sondern ein alter Apfelbaum. Also es muss die Frucht weitergeben werden, der Same weitergeben werden, dass sie das multiplizieren kann. Und dann zum Schluss, auf Vers 13, du kannst dann etwas über Nachfolge und Nachahmen. Darum danken wir Gott unablässig, dass ihr, also das von uns verkündete Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn ihr Brüder seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Diese haben auch den Herrn Jesus, ihre eigenen Propheten, getötet und haben uns verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber. Indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll, es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Also Seelsorge ist keine Einbahnstraße und die Weitergabe von Gottes Wort ist keine Sackgasse. Bis zu mir und dann passt. Sondern es muss weitergehen. Und bei Martin Filmen steht dann zum Schluss to be continued. Das heißt, da wird es noch irgendeine nächste Folge geben von dem Film. Es geht weiter. Es ist nicht das Ende der Fahnenstange. Gottes Wort wird, Paulus sagt, es wird empfangen, es wird aufgenommen, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort. Nicht der Prediger steht im Vordergrund, sondern das Wort Gottes. Die Predigt, und wenn man mit Leuten reden, das soll interessant und einladend sein, aber was wirklich das Wort zum Wort Gottes macht, ist der Ursprung. In dem Galaterbrief schreibt Paulus: Ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündete Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen, noch erlernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi. Also das macht den Unterschied, ob das, was wir sagen, Menschenwort ist oder Gottes Wort ist. Der Ursprung, von wo kommt es her? Gottes Wort hat den Ursprung bei Gott. Und nicht eigenes Denken oder menschliche Philosophien oder was auch immer. Und es soll wirksam sein. Gottes Wort wird empfangen, es wird aufgenommen und dann kommt es zu wirken auch. In mir und um mich herum. Es bewirkt etwas bei den Zuhörern. Im 2. Timotheusbrief steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Oder wie wir vorhin in Jesaja 55 schon gelesen haben, genauso ist mein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es wird das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Also es wird empfangen, es wird aufgenommen, es wird wirksam und das soll man Nachahmer sein. Und Gottes Wort hat 4 Erscheinungsformen für die Person. Es ist das geschriebene Wort Gottes, es ist das gepredigte Wort Gottes, es ist das gekreuzigte Wort Gottes, Jesus Christus als fleischgewordenes Wort Gottes. Und deshalb muss Jesus auch immer im Zentrum der Predigt stehen. Eine Predigt ohne einen Hinweis auf Jesus ist der biblische Predigt. Das ist dann wirklich nur Menschenwort. Jesus ist das gekreuzigte Wort Gottes. Der Predigt ist anders als Menschenwort und aber auch Gottes Wort, so wie Jesus ganz Mensch und ganz Gott ist. Und das Wort Gottes soll gelebt werden. Lebt das Evangelium in mir und dir? Wirkt das Evangelium in mir und in dir, in unserer Umgebung? Wir haben beim Familiengottesdienst, den wir jetzt gehabt haben, da ist ja um Frucht gegangen. Und da gibt es 4 Bedingungen, damit eine Frucht aufgeht, damit der Pflanzen wachsen kann. Wisst ihr das noch? Was sind die 4 Bedingungen, damit was wachsen kann? Boden, ja. Gießen, Wasser, ja. Sonne. Und dann kommt führt man von uns aus. Bleibt. Genau. Es muss ein fruchtbarer Boden sein. Es braucht Wasser, Sonne und Zeit. Was nicht braucht, sind irgendwelche Taktiken. Wenn die Bedingungen passen, also wenn Wasser und Sonne da ist, jetzt im übertragenen Sinne, wenn geistliche Nahrung da ist, wenn der Boden fruchtbar ist, das heißt, wenn ich gewillt und bereit bin, Jesus zu folgen, dann wächst die Frucht von selbst. Mit der Zeit. Nicht sofort. Es dauert. Und Gottes Wort wirkt. Wenn wir es richtig weitergeben. Ohne Licht, ohne Betrug, ohne irgendwelche Taktiken, ohne dass wir auf den eigenen Vorteil bedacht sind, sondern in Liebe, ermahnend, ermutigend, erinnernd. Wenn wir Gott lieben, wenn wir einander lieben, wenn wir die Menschen draußen lieben, dann wird Gottes Wort Frucht bringen. Zum Schluss ist noch mal die Stelle in Jesaja, das ist im Zusammenhang. Da steht, denkt an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wechselt. So bekommt der Bauer wieder Samen für die nächste Aussaat. Und er hat genügend Brot. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will. Und es wird das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Gottes Wort wirkt. In mir und dir.